Wir wollen heute weitermachen
mit dem Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamus. Zunächst möchte ich den Bibeltext vorlesen, und zwar Offenbarung 2, Verse 12 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe: Das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat, und ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist, und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt. Ja, so viel der Bibeltext. Es geht also um das nächste Sendschreiben. Wir haben uns das letzte Mal mit Smyrna beschäftigt, wo es sehr viel um Verfolgung ging, und wollen uns jetzt Pergamus zuwenden. Zuerst mal einiges über Pergamus. Von der Bedeutung her bedeutet Pergamus Höhe, Festung. Und das würde auch zu dem Ort passen, denn Pergamus lag sehr hoch und war ja entsprechend vergleichbar mit einer Festung. Man kann aber die Bedeutung des Namens noch anders ableiten. Und zwar, wenn man es ableitet von Per, was bedeutet durch, hindurch, und Gamus, was bedeutet Hochzeit. Und dann ergibt sich ganz wörtlich eine Durchvermählung, oder man kann auch sagen eine wirkliche, eine komplette Vermählung. Und dieser Name passt sehr gut, wenn wir die kirchengeschichtliche Sicht anschauen. In der kirchengeschichtlich-prophetischen Auslegung bezieht sich nämlich Pergamus auf die Zeit der Verschmelzung von Staat und Kirche, nämlich auf die Zeit, wo das Christentum zur Staatsreligion wurde und es so zu einer Verschmelzung oder Vermischung kam. Ja, es wurde zu einer Staatsreligion, und da würde dieser Name sehr gut passen. Die Stadt Pergamus, heute Bergama, lag 24 Kilometer landeinwärts vom Ägäischen Meer aus und 113 Kilometer nördlich von Smyrna. Das war die Hauptstadt der Provinz Asia, also Kleinasien, und das Symbol der Regierung war ein Schwert. Das ist ganz interessant, wenn wir die Aussage des Herrn betrachten, der von sich sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Eigentlich hat er das zweischneidige Schwert, er steht über allem, auch über der Regierung in Pergamus. Der Asklepios-Kult hatte die meisten Anhänger dort. Asklepios, das war der Gott der Medizin und Heilung. Er wurde auch Retter und Erhalter genannt. Und das Symbol war eine um einen Stab gewundene Schlange. Also wer schon mal das Apothekensymbol angeschaut hat, der kann sich ungefähr vorstellen, wie das aussah. Dann war auch ganz wichtig der Kaiserkult. Pergamus war die erste Stadt, die einen Tempel mit Altar zu Ehren des Kaisers hatte. Also da wurde der Kaiser angebetet und dem Kaiser geräuchert. Und da war Pergamus ziemlich früh dran. Die Haupteinnahmequelle war das Erstellen von Pergamentabschriften. Und wir sehen hier, das Wort Pergament erinnert auch an Pergamus, und möglicherweise kommt der Name eigentlich von daher. Auch diese Gemeinde entstand möglicherweise, als Paulus in Ephesus war. Apostelgeschichte 19, Vers 10 haben wir letztes Mal diesbezüglich gelesen in Bezug auf Smyrna. Nun, wie ist Pergamus in der prophetischen Sichtweise zu verstehen? Ich hatte es bereits angesprochen. In dieser Auslegung können wir diese Gemeinde oder die Gemeindesituation als Vorschattierung auf das 4. bis 6. Jahrhundert sehen, nämlich die Zeit der Vermählung von Kirche bzw. Gemeinde und Staat. In dieser Zeit wurde das Christentum zur Staatsreligion. Es gab erstmal unter Konstantin im Jahr 313 die Vereinbarung von Mailand. Und diese Vereinbarung führte dazu, dass das Christentum nun eine rechtlich anerkannte Religion wurde. Dazu kam, dass man verschiedene Vorteile hatte, dadurch, dass man Christ wurde. Und schon das führte, wenn es auch noch nicht Zwang war, Christ zu werden, führte das doch dazu, wenn jemand Einfluss haben wollte, wenn jemand Vorteile haben wollte, dann ließ er sich taufen. Und es war schon in dieser Zeit, da gab es diese Anfänge und das wurde in dieser Zeit dann verankert, die Taufwiedergeburt, das werden wir noch betrachten. Und das führte dazu, dass jemand, der jetzt ja Mitglied der Kirche werden wollte, der musste gar nicht so viel durchmachen, ja, der wurde gar nicht so geprüft auf seinen persönlichen Glauben an den Herrn Jesus, denn es war ein großer Andrang, das war zahlenmäßig gar nicht möglich, sondern man wurde halt getauft. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass es bei jeder örtlichen Gemeinde so war, da wird es auch solche und solche gegeben haben, aber die Tendenz war schon, dass die Menschen in die Kirchen gedrängt sind und dass viele Ungläubige so in die Kirche kamen. Ja, einfach um diese Vorteile zu bekommen. Und es waren sicher nicht genug wahre Gläubige da, um all diese Menschen zu unterweisen und zum Herrn zu führen. Obwohl das sicher auch geschah und sicher auch viele wirklich zum Glauben kamen, war es doch so, dass dieser Trend, dass Ungläubige Teil der Kirche wurden, sehr groß war und immer stärker wurde in diesen Jahrhunderten. Im Jahr 381 wurde das Christentum dann zur Staatsreligion erklärt. Das bedeutete jetzt nicht, dass die anderen Religionen gleich verbannt wurden, aber es war schon so, wenn man ja wirklich dazugehören wollte, dann wurde man Christ, die anderen wurden geduldet. Örtlich war es auch teilweise so, dass sie verfolgt wurden. Es gab aber noch keine systematische Verfolgung der heidnischen Religionen, nur Schlechterstellung, Benachteiligung und an vielen Orten lokal eben schon Verfolgungen. In dieser Zeit wurden folgende falschen Lehren und Praktiken eingeführt. Das eine ist Verehrung und Anbetung der Heiligen, Engeln und besonders Maria. Wer jetzt heute zum Beispiel die katholische Kirche kennt, und das war einfach die Entstehung der katholischen Kirche, muss man so sehen, und mit einem Katholiken gesprochen hat über diesen Punkt, der wird sagen, nein, die werden nur verehrt, die werden nicht angebetet. Aber faktisch, die Praxis ist Anbetung. Ist das, was die Bibel über Anbetung sagt. Und man kann es noch so theologisch umdefinieren und sagen, es ist es nicht. In der Praxis ist es genau das. Und genau das wurde eingeführt in dieser Zeit. Dann, was ich gesagt hatte, Vermischung von Staat und Religion. Dann die Werksgerechtigkeit, die wurde wichtiger und wichtiger. Dazu dann die Taufwiedergeburt. Dann Klerikalismus, nämlich es wurden Priester, Bischöfe, Erzbischöfe ernannt und irgendwann dann auch ein universaler Bischof, der Papst. Es wurden in dieser Zeit auch spezielle Gewänder eingeführt, ja, die sehr stark an die babylonischen Priestergewänder erinnern. Prunkvolle Bauten, goldene Gefäße, Kerzen, Weihrauch, Heiligenbilder, Prozessionen, also alle solche äußerlichen Dinge, die dann immer wichtiger wurden. Eine äußere Form von Frömmigkeit, muss man sagen. Und die Unterscheidung natürlich der speziell geweihten Priester von dem Rest der Gläubigen. Dann die letzte Ölung wurde eingeführt, das Fegefeuer. Ja, wenn man es nicht geschafft hat, gut genug zu sein oder Gott genug zu bringen, dann hatte man eben noch die Möglichkeit, durch das Fegefeuer geläutert zu werden und dann doch noch in den Himmel zu kommen. Dann das Mönchstum, auch das kam in dieser Zeit auf und noch viele andere Dinge. Also wir sehen hier, die Grundlage für die katholische Kirche wurde in dieser Zeit gelegt. Dazu muss man sagen, das hatte ich auch schon erwähnt, auch schon im 2. und 3. Jahrhundert gab es gewisse Vorläufer teilweise zu diesen Dingen. Aber nicht so, dass es jetzt universell angenommen wurde, sondern hier und dort wurde das eben praktiziert. Und jetzt kam das eben massiv in die Kirche. Und teilweise war das sogar so, dass Statuen, die man hatte, zum Beispiel von Artemis oder anderen Göttinnen, umbenannt wurden in Maria. Und genauso Statuen von irgendwelchen Göttern wurden dann eben zu Heiligen umbenannt. Das heißt, hier haben wir wirklich die Vermischung von Heidentum und Christentum, also Synkretismus wird das genannt. Wir wollen jetzt Vers für Vers wieder durch den Text gehen. Wir haben erstmal den Vers 12. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Auch hier wieder die Beschreibung des Herrn Jesus, die wir schon in Kapitel 1 gesehen haben. Es wird Bezug genommen auf das scharfe, zweischneidige Schwert. Und diesen Bezug, den haben wir immer wieder in der Bibel. Wir haben das schon im Detail betrachtet. Ich erinnere zum Beispiel an Kapitel 19, Vers 15. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Also der Herr Jesus, der richtet, das Schwert steht also für das Gericht und an manchen Stellen auch für das Gericht in Verbindung mit dem Wort Gottes. Es ist so, diejenigen in Pergamus, die nicht glauben, also die nicht im wahren Glauben sind, müssen das Gericht fürchten. Und natürlich auch die Züchtigung des Herrn, nämlich diejenigen, die gläubig sind. Auf der anderen Seite Gläubige, die unter römischer Verfolgung leiden, nämlich unter dem Schwert des Staates, dürfen wissen, dass der letzte Richter der Herr ist. Er ist mächtiger als die Verfolger, ihn sollen wir fürchten. Und das ist ja generell die Beziehung zum Herrn Jesus. Entweder er ist unser Erretter, dann ist er der Richter der Feinde. Und wir sollen ihn mehr fürchten als die Feinde, weil er stärker und mächtiger als die Feinde ist. Oder er ist unser Richter. Wenn wir nämlich nicht den rettenden Glauben an den Herrn haben, dann müssen wir das Gericht fürchten, dann müssen wir dieses zweischneidige Schwert fürchten. Das Schwert des Herrn, das unbarmherzig über die ergehen wird, die bis zum Schluss im Unglauben verharren und im Unglauben sterben. Sie müssen wirklich zittern und Angst haben vor diesem Gericht. Muss man also vor Gott Angst haben? Als Ungläubiger, ja. Und das sollte einen dazu treiben, dass man den Herrn sucht, dass man sein Heil sucht, dass man nicht eines Tages eben in dieses Gericht kommen muss. Und so haben wir eben diese Situation. Wir haben solche, das werden wir sehen, die am Wort festhalten, die treu sind. Und wir haben aber auch solche, die das eben nicht tun, die Kompromisse eingehen mit der heidnischen Umgebung. Mehr dazu später. Also was lobt der Herr? In Vers 13 sagt er, ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist, und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Also der Herr Jesus sagt, auch hier, er weiß um die Situation, er kennt die Situation der Gemeinde. Er weiß auch um die schwere Situation, mit der die Gemeinde konfrontiert ist, nämlich dass die Gemeinde da ist, da wohnt, wo der Thron des Satans ist und weiter unten heißt es, da, wo der Satan wohnt. Dort befindet sich diese Gemeinde, sie ist also einem massiven Widerstand durch den Widersacher, durch den Satan ausgesetzt, weil er dort wohnt, wie es hier die Bibel sagt, wie es der Herr sagt. Nur die Frage ist es natürlich, was ist damit gemeint, dass die Gemeinde, dass Pergamus und dass die Gläubigen dort wohnen, wo der Satan wohnt, und da sind verschiedene Dinge vorgeschlagen worden, die wollen wir uns kurz anschauen. Die Möglichkeit 1 ist, dass es sich um den Asklepios-Tempel handelt. Dafür würde sprechen das Symbol der Schlange. Und ich meine, die Schlange ist ja bekanntlich ein Symbol für den Widersacher, für den Satan. Das spricht also für den Asklepios-Tempel. Dagegen spricht, es war zwar ein wichtiger Tempel in Pergamus, aber in Bezug auf das gesamte Römische Reich war es jetzt einfach einer von vielen. Und auch in Pergamus gab es viele andere Tempel noch. Die Stadt war voller Tempel. Da spricht jetzt eher dagegen, dass dieser Asklepios-Tempel gemeint ist. Die Möglichkeit 2, der Pergamon-Altar. Dieser Altar, der war schon ein besonderer Altar. Er war eben auf diesem Berg. Es war ein Altar des Zeus und der Athene. Und der maß ungefähr 35,5 mal 33,5 Meter. Und das war eben nicht ein Tempel, sondern der Altar hatte diese Maße. Den kann man ja in Berlin besichtigen, zumindest Teile davon. Er wurde ausgegraben und nach Berlin gebracht. Und dafür spricht, dass es dieser Altar gemeint ist, dass die Form an einen Thron erinnert. Dagegen spricht, dass auch andere Städte Altäre hatten, die von hoher Bedeutung waren. Und wenn der auch ja vielleicht die Stadt schon geprägt hat, wird dann vielleicht die Bedeutung ein bisschen zu stark überbetont, warum das jetzt der Thron des Satans sein soll. Als dritte Möglichkeit, dass der Tempel zu Ehren von Augustus gemeint ist. Und das war eben ein frühes Zentrum des Kaiserkultes. Dort musste dem Kaiser Weihrauch geopfert werden. Ja, es war ein frühes Zentrum für Ökumene und Synkretismus. Und es spricht vieles dafür, dass dieser Tempel gemeint ist, weil dieser Kaiserkult, der jetzt hier so wichtig war in Pergamus, hat sich ja im ganzen Römischen Reich ausgebreitet. Und so ist es gut vorstellbar, dass Satan seine Aktivitäten erstmal besonders auf diese Stadt konzentriert hat, um diesen Kaiserkult schon mal aufzurichten oder diesem Kaiserkult eine wichtige Gewichtung zu geben und von dort an die Ausbreitung ins gesamte Römische Reich zu bewirken. Es ist auch so, dass der Asklepios-Tempel und der Pergamon-Altar jetzt für Christen nicht unbedingt eine Gefahr darstellte. Sie waren jetzt nicht gezwungen, zumindest habe ich jetzt von keinen Überlieferungen gelesen, die uns sagen, die Christen waren gezwungen generell, dass sie dort Opfer darbrachten. Aber im Tempel zu Ehren von Augustus, da gab es schon eben diesen Zwang, dass man dort eben schon dem Kaiser räuchern musste. Und es kann gut sein, dass eben Antipas sich geweigert hat, das zu tun und deswegen dann umgebracht wurde und den Märtyrertod gestorben ist. Das heißt, für die Christen war Nummer 3 ein wirkliches Problem. Und das war ein Problem, das sich dann ausgebreitet hat im gesamten Römischen Reich. Und deswegen ist es auch eben vorstellbar, dass Satan seine Aktivitäten eben hier drauf konzentriert und in dem Sinne da wohnt, dass er wirklich da tätig ist, um diesen Kult aufzurichten, der dann für das gesamte Römische Reich solch eine Bedeutung erlangte und zu massiver Christenverfolgung im gesamten Römischen Reich geführt hat. Es gibt auch Ausleger, die sagen, alle drei Gründe stimmen. Aufgrund von allen drei Gründen zusammen wird diese Stadt so genannt, nämlich da, wo der Thron Satans ist. Dann heißt es weiter, und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Erstmal dieses Lob, das der Herr hier sagt, das Wort, das hier verwendet wird, ist im Griechischen Krateo. Das heißt festhalten, aber auch stark festhalten, ergreifen. Ja, die Wurzel für dieses Wort ist Kratos, was Kraft und Macht bedeutet. Ja, und das ist ein gutes Bild für die Art und Weise, wie wir uns an Jesus Christus, an unseren Herrn klammern sollten, speziell im Angesicht von starker Verfolgung, von Anfechtungen. Ja, da werfen wir uns in die Arme des Herrn, wir halten an ihm fest, wir halten am Haupt fest, wie uns der Kolosserbrief sagt, wir hoffen auf seine Hilfe, wir vertrauen auf ihn, wir lassen nicht los. Und das ist das, was ja auch Verfolgung, was Anfechtung, was diese Dinge bewirken sollten, dass wir nicht sagen, oh nein, das wird mir alles zu viel, ja, ich drehe dem Herrn den Rücken zu, ich verlasse ihn, sondern genau das Gegenteil soll es bewirken, dass wir genau das tun, dass wir umso mehr an ihm festhalten, dass wir umso mehr auf ihn hoffen, auf ihn vertrauen Und das wird hier gelobt, dass die Christen das ganz offensichtlich taten. Und wir schauen Hebräer 4, Verse 14 bis 16 diesbezüglich an. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Also wir haben einen wunderbaren hohen Priester, einen großen hohen Priester. Er hat die Himmel durchschritten, er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist aufgefahren, er sitzt zu Rechten Gottes. Und weil das so ist, weil wir diesen hohen Priester haben, werden wir ermutigt, festzuhalten an dem Bekenntnis, uns zu ihm zu bekennen, auch im Angesicht von Verfolgung und Widrigkeiten. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten, er weiß um unsere Schwachheiten. Und weil diese Schwachheiten eine Realität sind, brauchen wir ihn, sind wir abhängig von ihm. Und es ist nicht so, dass automatisch uns alle Hilfe, die wir brauchen, zuteil wird, sondern es heißt, wir sollen mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Wir sollen also bitten und flehen, und Verfolgung und solche Dinge treiben uns ja dazu, dass wir bitten und flehen und dass wir Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Damit wir diese Gnade rechtzeitig finden, sollen wir mit Freimütigkeit eben dem Thron Gottes nahen, sollen wir hinzutreten, um diese Barmherzigkeit zu erlangen und Gnade zu finden zu rechtzeitiger Hilfe. Kann ein Christ also fallen? Ein Christ kann fallen. Der Gerechte fällt 7-mal, aber der Herr richtet ihn wieder auf. Ist es aber zwingendermaßen notwendig, dass wir immer fallen, fallen, fallen und wieder aufgerichtet werden? Wenn wir die Schrift betrachten, ist es sicher so, dass, wenn wir zum Beispiel Petrus ansehen, dass es eine positive Auswirkung am Ende hatte, dass er gefallen war und wieder aufgerichtet wurde. Er wurde nämlich dadurch gedemütigt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist auch, dass wir hier aufgefordert werden, eben zu bitten und zu flehen, um rechtzeitig Hilfe zu erlangen. Also nicht jedes Mal, wenn wir fallen, dürfen wir zurückblicken und sagen, ja, ich musste fallen. Wir sollten vielleicht auch zurückblicken und uns fragen, ja, sind wir freimütig hinzugetreten zum Thron der Gnade? Haben wir in der Not, in der Anfechtung gebetet, gefleht, vor ihm unser Herz ausgeschüttet, um Hilfe gebeten, um dann rechtzeitig die Hilfe zu erfahren? Nämlich auch das sollen wir lernen, dass wir lernen zu bitten und zu flehen, um rechtzeitig die Hilfe zu bekommen. Und ganz offenbar war es so, dass eben die Treuen in Pergamus, dass sie das getan haben, dass sie festgehalten haben am Herrn und so auch die Kraft hatten, in der Verfolgung treu zu sein. Es heißt, und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Sie haben nicht verleugnet. Und es gibt zwei Arten und Weisen, den Herrn zu verleugnen. Zum einen mit Worten. Er aber verleugnete ihn und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht, eben Petrus. Und dann natürlich auch mit Taten, zum Beispiel durch eine falsche Handlungsweise. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Und so gibt es andere Taten, durch die man den Herrn verleugnen kann. Und wir sind natürlich aufgefordert, sowohl mit Worten als auch mit Taten ihm treu zu sein und ihn nicht zu verleugnen. Wenn wir natürlich jetzt Verfolgung betrachten, wenn jemand direkt praktisch bedroht wird, entweder ja, er räuchert dem Kaiser oder ja, er schwört dem Herrn ab. Gut, da haben wir sogar beide Elemente. Wenn man dem Herrn abschwört, hat man ihn mit Worten verleugnet. Wenn man dem Kaiser räuchert, dann hat man ihn mit den Taten verleugnet. Und dann haben wir eben die Erwähnung von Antipas. Auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Zeuge im griechischen Martyr wurde allgemein als Zeuge verwendet, also auch ein Zeuge des Evangeliums, also nicht jemand, der unbedingt getötet wird. Im Laufe der Zeit wurde es aber mehr und mehr ein Synonym für einen Märtyrer. Und da kommt unser Wort Märtyrer her, vom griechischen Martyr, was einfach Zeuge bedeutet. Bei Stephanus heißt es zum Beispiel in Apostelgeschichte 22, Vers 20, und dass auch ich dabei stand, als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde und seiner Hinrichtung zustimmte und die Kleider derer verwahrte, die ihn töteten. Also Stephanus war in dem Sinne sowohl ein Zeuge, der zu Lebzeiten das Wort verkündigt hat, und er hat dann sein Zeugnis auch mit dem Tod besiegelt. In der Offenbarung wird dieses Wort verwendet für den Herrn Jesus in Kapitel 1, Vers 5 und 3, Vers 14. Dann für Antipas in diesem Vers, für die zwei Zeugen in Offenbarung 11, Vers 3 und allgemein für die Zeugen bzw. Märtyrer Jesu in Kapitel 17, Vers 6. Antipas war ein treuer Zeuge in dieser Zeit. Laut einem Historiker war es ein Zahnarzt, der sich weigerte, den Kaiser zu opfern. Er soll in einem bronzenen Stier eingeschlossen worden sein, und diesen Stier erhitzte man bis zu Rotglut, bis er starb. Also auch eine grausame Art der Hinrichtung. Und der Zeitpunkt soll in den ersten Jahren des Kaisers Domitian gewesen sein, auch ein Kaiser, der die Christen verfolgte. Also auch dieses historische Zeugnis, da wissen wir natürlich nicht, stimmt es oder stimmt es nicht, aber dieses weist auch darauf hin, dass die Verfolgung sehr stark mit dem Kaiserkult in Verbindung stand. Und das Interessante ist auch, dass die Gemeinde dafür gelobt wird, dass sie auch in diesen Zeiten treu war, dass sie in diesen Zeiten den Namen des Herrn nicht verleugnet hat. Und das ist in dem Sinne interessant, die haben das offenbar mitbekommen, vielleicht war das sogar eine öffentliche Hinrichtung oder sehr wahrscheinlich, also sie haben es mitbekommen. Und wenn man mitbekommt, wie andere verfolgt und hingerichtet werden, vielleicht sogar wichtige Personen aus der Gemeinde, dann ist natürlich die erste Tendenz, dass man sich wegduckt und dass man den Namen des Herrn verleugnet. Man möchte nicht das gleiche Schicksal erleiden. Und hier wird gelobt an dieser Gemeinde, dass sie das nicht taten, sondern dass sie auch in dieser Zeit am Herrn festgehalten haben. Das eine ist natürlich dann das Verleugnen. Das andere ist, es kann auch sein, wenn der Glaube vielleicht nicht echt war, ja, oder wenn der Glaube sehr schwach war, dass man erstmal sagt, also wenn das einem Christen so ergeht, ja, dann möchte ich kein Christ mehr sein. Dann habe ich ja nur Nachteile und dann werde ich sogar auf grausame Weise möglicherweise getötet. Und hier eben haben wir dann dieses Lob in Bezug auf Pergamos. Es gibt aber nicht nur zu loben, sondern es gibt auch Tadel. Versen 14 bis 15 lesen wir Folgendes. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Erstmal, dieser Tadel wird eingeleitet, ich habe ein weniges gegen dich. Und was bedeutet jetzt hier ein weniges? Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Die eine ist, es werden nicht viele Dinge aufgezählt, ja, in dem Sinne ein weniges, nämlich nur das, was jetzt kommt, wird aufgezählt. Oder, dass es wenige sind, die dieser Sünde schuldig geworden sind. Die dritte Möglichkeit, dass es bedeutet, dass es eine Kleinigkeit, die der Herr hier vorwirft, ist nicht weiter der Rede wert, ja, widerspricht dem, was in der Folge beschrieben wird und was nachher in Bezug auf die Aufforderung zur Buße dann auch geschrieben steht. Ja, es macht keinen Sinn, dass der Herr sagt, ja, es gibt nur eine Kleinigkeit, die ist aber nicht so schlimm. Ja, das sind die und die Punkte, passt nicht mit dem zusammen, dass er ganz klar zur Buße auffordert und dann mit dem zweischneidigen Schwert droht, dass er sie richten wird. Ja. Wenn es nur eine Kleinigkeit, eine sekundäre Sache ist, muss er nicht solch ein Gericht dann androhen oder ankündigen. Und deswegen fällt diese Möglichkeit weg, diese dritte, dass es sich um eine Kleinigkeit handelt. Und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Ausleger gelesen,
der das so ausgelegt hat. Ja, also das ist so weit weg, dass man wahrscheinlich zu irgendwelchen bibelkritischen Auslegern gehen muss, um dann solch eine Auslegung zu finden, und die lese ich jetzt eher nicht. Also ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen. Und ich denke mal, ihr kennt den Bericht über Bileam. Er wird uns ausführlich beschrieben in 4. Mose 22 bis 24. Den werden wir heute nicht behandeln. Wer das aber vertiefen möchte, kann meine Predigt über die Namen Gottes anschauen oder Predigten, wo es unter anderem auch darüber geht. Ich möchte aber doch einiges dazu aufschlagen. Also Bileam, haben wir ganz kurz gesagt, war dieser falsche Prophet, der von Balak angeheuert wurde, vom König Balak, um Israel zu verfluchen. Aber er verfluchte das Volk nicht, sondern er segnete es jedes Mal. Und offenbar war also dieser Versuch nicht erfolgreich, nämlich Israel zu verfluchen. Und dann hatte Bileam eine Idee, nämlich sie durch die moabitischen und midianitischen Frauen zu verführen, das Volk Israel zu verführen. Und das führte dazu, dass sie dann diese heidnischen Götter angebetet haben. Also Unzucht und Unmoral, Götzendienst, wurde dann auf diese Weise erreicht. Es war also teilweise erfolgreich, aber eben nur teilweise, weil Gott dann eben eingriff, weil Gott das Gericht brachte. 24.000 starben und damit war diese Situation dann beendet. In 4. Mose 25, Verse 1 bis 3 lesen wir darüber. Und Israel ließ sich in Sittim nieder und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Und Israel begab sich unter das Joch des Baal Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. In 4. Mose 31, Vers 16 heißt es dann: Siehe, sie haben ja in der Sache des Peor durch den Rat Bileams die Kinder Israels vom Herrn abgewandt, sodass der Gemeinde des Herrn die Plage widerfuhr. Also hier sehen wir die Rolle Bileams, die uns weiter vorne noch gar nicht gezeigt wird, aber hier ist es klar, dass Bileam hier mit im Spiel ist. Und was heißt das jetzt für uns oder für die Gemeinde im Allgemeinen? In Römer 16, Vers 17, da lesen wir davon, dass gewisse Personen nicht geduldet werden sollen. Wenn wir zurückgehen zu dem Sendschreiben an Pergamus, dann sehen wir, dass eben gewisse Personen geduldet wurden, nämlich die, die der Lehre Bileams anhingen, beziehungsweise der Nikolaiten, sie wurden geduldet. Die Bibel sagt uns aber, dass das nicht richtig ist. Und hier heißt es zum Beispiel in Römer 16, Vers 17, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Also das, was für die Gemeinde wichtig ist, ist die Lehre, die sie gelernt hat. Und das ist die Lehre, die wir hier im Wort Gottes haben, die Apostel ja niedergeschrieben haben. Also wir haben diese Lehre, die auch damals die Gläubigen gelernt haben, die haben wir in unseren Händen. Und an diese Lehre sollen wir uns halten. Und die, die im Widerspruch dazu Trennungen und Ärgernisse bewirken, die sollen gemieden werden. Die sollen nicht etwa in der Gemeinde geduldet werden und in der Gemeinde auch noch lehren dürfen. Dazu zeigt uns Matthäus die Notwendigkeit von Gemeindezucht auf. Und das sind beides Dinge, wenn wir jetzt mal heute die Gemeinden so betrachten. Ja, oder sagen wir mal die evangelikalen Gemeinden. Das ist etwas, was sehr unbeliebt geworden ist. Man versucht eher, um falsch verstandener Liebe willen, alles zu dulden und stehen zu lassen. Und das auch in Gemeinden, die von der Kanzel durchaus noch das Evangelium verkündigen. Aber wenn jemand irgendwie was anderes verbreitet, dann wird das oft stehen gelassen und Gemeindezucht wird schon gar nicht geübt. Das ist nicht beliebt. Das passt nicht in die heutige Zeit. Das entspricht nicht dem Zeitgeist, kann man sagen. Und das war auch offenbar hier das Problem in Pergamus. Judas 11 bis 13 bezieht sich ausdrücklich auf Bileam. Es heißt, wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Koras ins Verderben geraten. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt. Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Also hier werden ganz klar diejenigen verurteilt, die sich dem Betrug Bileams hingegeben haben. Ja, es wird ganz klar gesagt, sie sind nicht gläubig. Ja, ihnen ist das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt. Aber offenbar wurden sie geduldet. Offenbar waren sie sogar bei den Liebesmalen dabei. Und hier sagt uns die Schrift ganz klar, dass es Schandflecken sind. Hier sehen wir ganz klar, dass es dem Herrn nicht wohlgefällig ist, wenn man zum Liebesmahl zusammenkommt, also gemeinsam isst und Gemeinschaft hat, geistliche Gemeinschaft hat, dass man dort dann solche duldet. Das sind Schandflecken. Deswegen sind wir als Christen natürlich durchaus gefragt, zu prüfen, mit wem haben wir geistliche Gemeinschaft. Wir sollen nicht einfach mit jedem geistliche Gemeinschaft haben, nur weil er sagt, ich bin Christ, juhu, ich liebe Jesus. Nein, sondern wir sind da aufgefordert zu prüfen. Auch als Gemeinde ist man aufgefordert zu prüfen. Das wird hier eben bei Judas klar angesprochen. Und solche Schandflecken eben nicht zu dulden. Und es ist klar, dass man das erst wissen kann, wenn man jemanden kennengelernt hat. Und dann natürlich die ganz bekannte Stelle in 2. Korinther 6, Verse 14 bis 18. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ja ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also auch hier sehen wir, dass dieses in einem fremden Joch ziehen mit Ungläubigen Gott nicht wohlgefällig ist. Das sollen wir nicht tun. Wir sollen also keine geistlichen Unternehmungen, sei es Gottesdienst oder seien sonst irgendwelche geistlichen Unternehmungen, zusammen mit Ungläubigen durchführen. Das ist dem Herrn nicht wohlgefällig, weil hier werden dann Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander vermischt. Es wird Gemeinschaft mit Licht und Finsternis sozusagen geschaffen und das geht nicht und das ist dem Herrn nicht wohlgefällig. Und das war eben das Problem in Pergamos. Es wurden diese Menschen geduldet, man hatte gemeinsam Gottesdienst und er hat gemeinsam Gott angebetet und das wird eben vom Herrn hier klar getadelt, dass solche Menschen eben nicht geduldet werden sollen in der Gemeinde. Natürlich ist es so, dass man durchaus mit diesen Personen sprechen soll, sie ermahnen soll, sie auffordern soll in Sanftmut zu Buße und zu Umkehr, weil auch wir wissen, dass wir auf einem falschen Weg waren und dass wir zum Herrn gefunden haben und manch einer war vielleicht auch in einer falschen Richtung drin und dort verhaftet und durfte dort durch die Gnade des Herrn rausfinden. Und so ist natürlich erstmal das wichtig, ja, entsprechend darauf hinzuweisen und zu ermahnen, aber dann auch zu handeln. Das heißt in Jakobus 4, Vers 4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Auch das, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu Pergamos. In diesem Umfeld ist es menschlich gesehen verständlich, dass wenn man unter solch einem großen Druck steht, dass wenn man in der Gefahr steht, seine Güter zu verlieren, sein Einkommen zu verlieren, arm zu werden, dass man dann sagt, okay, etwas Kompromisse kann man ja machen und gleichzeitig aber noch den Herrn anbeten. Aber was bedeutete ein Kompromiss in dieser Zeit? Es bedeutete, dass man zum Beispiel diese heidnischen Feste besuchen musste. Und in diesen heidnischen Festen gab es nicht nur Orgien, sondern es wurden dann eben auch diese Götzen angebetet. Das war aber Teil des gesellschaftlichen Lebens. Wenn man sagte, ich mache da nicht mit, konnte man wirklich auch Probleme bekommen, Nachteile und so weiter. Aber Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Und schon in der Apostelgeschichte wurde den Gläubigen gesagt, in Kapitel 15, Vers 29, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht, lebt wohl. Also hier sehen wir, davon sollten die Gläubigen sich enthalten, von Götzenopfern, von Blut, von Erstickten und von Unzucht. Und das war aber genau das, wo diejenigen sogar für eintraten, die der Lehre Biliams anhingen. Sie unterstützten sowohl, dass den Götzen geopfert werden darf, als auch, wie bei den Nikolaiten, frönten sie einem ausschweifenden Lebensstil. Und das war für sie kein Widerspruch mit dem christlichen Glauben. Und das wird eben, wer dann hier ermahnt, wenn wir nochmal die Stelle anschauen. Ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, denn Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen. Der Anstoß zur Sünde, das waren eben diese moabitischen Frauen. Und das führte dazu, dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Ganz nebenbei gesagt, dieser Anstoß zur Sünde im Griechischen Skandalon. Von daher kommt unser Wort Skandal. Ja, das war ein Skandal, kann man sagen. Dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Und so hast auch du solche, die in der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Und diese Ausdrucksweise, so hast auch du solche, die in der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse, die stützt eben das, was wir schon mal, als wir die Gemeinde von Ephesus betrachtet haben, gesehen haben, dass nämlich die Nikolaiten in eine ähnliche Richtung gingen wie die, die an der Lehre Biliams festhalten, nämlich ein ausschweifendes Leben befürworteten. Und dass das eben das Problem war. Es gibt sogar eine Überlieferung, die besagt, dass die Nikolaiten ihre Frauen gemeinsam hatten. So geht es eben in diese Richtung, einen ausschweifenden Lebensstil und eben nicht, wie manche sagen, dass die Nikolaiten die Volksbeherrscher sind, die ein klerikales System eingeführt haben. Ich würde es nicht ganz ausschließen, aber eher zu dem anderen tendieren, weil es einfach hier heißt, so hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Es wird erst die Sache erklärt mit Biliam. Und dann kommt die Folge, das bezieht sich noch auf das Vorherige. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Also wir fassen nochmal zusammen. In Pergamus, die allgemeine Ausrichtung der Gemeinde war durchaus, dass sie treu am Wort festhielten, dass sie den Namen des Herrn nicht verleugneten. Das war durchaus die Ausrichtung der Gemeinde, das wird auch gelobt. Aber es wurden solche geduldet, die eben gesagt haben, man kann den Herrn Jesus anbeten, man kann aber auch die heidnischen Götter anbeten. Und es ist vollkommen okay, ein ausschweifendes Leben zu führen, weil ja alles mit der Gnade Gottes abgedeckt ist. Die also eine frühe Ökumene, kann man sagen, befürworteten. Und diese Menschen hätten nicht geduldet werden sollen, sie wurden aber geduldet. Wenn wir jetzt das heute betrachten, dann sehen wir viele Parallelen in der heutigen Entwicklung auch. Nämlich zum einen der Geist der Ökumene, der auch sehr stark verbreitet ist. Wir haben es natürlich bei den großen Kirchen, werden auch noch auf diese Entwicklung eingehen, nämlich wenn wir die Hure Babylon behandeln, wird das nochmal Thema sein. Aber wir haben diesen Trend, diesen Zeitgeist teilweise auch eben in evangelikalen Gemeinden. Auf der einen Seite, dass man sagt, man muss alle so stehen lassen, wie sie sind. Man muss sie einfach dulden und lieben und so weiter. Also so wie in Pergamus, ja, sie einfach gewähren lassen. Und natürlich auch diesen Trend zur Ökumene. Viele evangelikale Gemeinden treten Allianzen bei, ja, das heißt die evangelische Allianz, seien es andere Allianzen, wo teilweise auch die katholische Kirche mit dabei ist, vielleicht nur mit Beobachterposten, aber sie ist mit dabei. Und natürlich auch die evangelische Kirche. Und wir wissen, dass in der evangelischen Kirche, ja, kann man sagen, die Nikolaiten oder diejenigen, die an der Lehre Biliams festhalten, eigentlich in der Mehrzahl sind. Ja, in der evangelischen Kirche, da hört man von der Gnade Gottes, man hört nicht vom Gericht Gottes, alles ist Gnade und jeder kann kommen und so sein, wie er ist. Und von Sünde, ja, wird ja schon gar nicht mehr gesprochen. Also so die Situation in Pergamus. Und jetzt ist klar die Aufforderung des Herrn. Der Herr sagt, tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Also die Aufforderung zu Buße, sonst kommt er über sie. Wir haben hier einen Wechsel von dich auf sie, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen. Das ist allerdings im Hebräischen und sehr oft ist es ja so, es ist zwar hier griechisch, aber sehr oft haben wir hebräische, sagen wir mal, Grundstrukturen in dem biblischen Koinegriechisch. So höchstwahrscheinlich auch hier, nämlich einen Wechsel von dich auf sie. Und beides Mal ist aber die gleiche Gruppe gemeint. Es ist also die gesamte Gemeinde gemeint, die gerichtet wird. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Also die ganze Gemeinde ist zur Buße aufgefordert. Und das ist ja auch verständlich, weil die ganze Gemeinde hat diese Missstände geduldet. Deswegen ist es notwendig, dass die ganze Gemeinde Buße tut und nicht nur diejenigen, die an der Lehre Bileams festhielten. Die müssen natürlich auch Buße tun. Und wenn die Gemeinde darin versagt, Buße zu tun, auf diese Ermahnung nicht hört, wird der Herr eben Krieg führen gegen diese Gemeinde. Der Herr kann natürlich auch eingreifen, indem er züchtigt. Das heißt in 1. Korinther 11, Vers 30, deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Das kann er natürlich auch tun. Aber insgesamt ist erstmal diese klare Ermahnung, die der Herr gibt, eben, dass er mit dem Schwert seines Mundes Krieg führt. 1. Korinther 5, Verse 7 bis 6 haben wir in Bezug auf ja, die Gemeindeleitung jetzt die Aufforderung, was sie tun sollen. Das heißt, darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit alten Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ja, mir hat mal jemand gesagt, das war eigentlich ein treuer Gläubiger. Die Gemeinde muss man vergleichen mit einem Ackerfeld, wo Weizen und Unkraut zusammen wächst. Und das Unkraut ist leider nicht erkennbar, wir müssen es wachsen lassen. Und wenn dann der Herr kommt zum Gericht, wird er das Unkraut entfernen und den Weizen zu sich in seine Scheune sammeln. Allerdings ist dieses Bild ein Bild für die Welt. In der Welt ist es so, dass am Ende, wenn Gott zum Gericht kommt, dann eine Scheidung gemacht wird zwischen den wahren Gläubigen und den falschen. In der Gemeinde soll es nicht so aussehen. Man soll nicht einfach das Unkraut unkontrolliert wachsen lassen, sondern wir sollen den alten Sauerteig hinausfegen, um ein neuer Teig zu sein. Und der Grund ist Christus, denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Ja, er ist unser Passahlamm. Er war bereit, sein Leben für uns zu geben. Er war bereit, sein Blut zu vergießen, uns zu heiligen, uns reinzumachen, uns abzusondern, damit wir ein abgesondertes Volk sein sollen. Ekklesia, Gemeinde, heißt ja die Herausgerufenen. Das sind die Versammlung derjenigen, die herausgerufen worden sind aus der Welt, die für den Herrn abgesondert sind, die geheiligt sind, die Vergebung haben, durch das Blut Jesu. Das haben wir alles dem Herrn zu verdanken, dass er uns vollkommen rein gemacht hat durch den Glauben an sein Erlösungswerk. Und in dieser Reinheit, auf Grundlage dieser Erlösung, sollen wir Gemeinschaft miteinander haben und wir sollen nicht geistliche Gemeinschaft mit denen haben, die gar nicht dazugehören, die nicht gläubig sind und die eben vielleicht sogar sowas vertreten wie damals diejenigen, die an der Lehre Bileams festhielten oder eben den sogenannten Nikolaiten. Stattdessen ja, sollen wir mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit festfeiern. Ja, das soll unsere Gemeinschaft sein und das ist die klare Aufforderung auch hier. Die Stelle hatten wir betrachtet, dass der Herr auch entsprechend züchtigen kann. Dann haben wir den allgemeinen Appell, nämlich wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wenn wir jetzt auch betrachtet haben, wie war die Situation damals, wie war die Situation in der Kirchengeschichte, müssen wir uns doch fragen, was bedeutet es für uns? Ich habe es aber auch schon etwas angesprochen. Diese Botschaft ist auch eine allgemeine Botschaft an die Gemeinden. Das heißt, jedes Sendschreiben hat auch eine Relevanz für uns, hat eine Relevanz für jede Gemeinde zu jeder Zeit. Und auch wir müssen uns fragen, wo sind wir geprägt von dem Zeitgeist, dass wir um falsch verstandener Liebe willen Dinge zudecken, die wir nicht zudecken sollen. Die Bibel sagt uns ja durchaus, die Liebe deckt viele Sünden zu. Das heißt, im Miteinander sollen wir durchaus voller Liebe und Barmherzigkeit Übertretungen zudecken und vergeben, ohne alles anzusprechen. Aber das bedeutet eben nicht, dass wir Missstände, dass wir solche, die solchen leeren Anhang in der Gemeinde dulden dürfen, da ist die Liebe dann falsch verstanden. Und deswegen, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Und auch da, wo wir versucht sind, Kompromisse zu machen, sollten wir uns zurückbesinnen auf die Schrift und uns das zu Herzen nehmen, dass der Herr uns eben auffordert, treu zu sein und dass wir Vorbilder haben im Laufe der Kirchengeschichte, wie zum Beispiel diesen Antipas, der bereit war, sich sogar verbrennen zu lassen, anstatt dem Kaiser zu räuchern. Was wäre jetzt, wenn heute es eine Kirche gäbe, die von uns verlangen würde, von allen verlangen würde, dass wir zumindest einmal im Jahr dorthin gehen und die heilige Messe mitfeiern? Was meint ihr, wie viele Christen würden sagen, ja, einmal im Jahr kann ich da doch hingehen, kann im Herzen meinen Herrn Jesus anbeten, und dann dieses Opfer in Anführungsstrichen eben bringen? Und wenn wir aber jetzt hier zurückschauen zu dieser Zeit und in die Kirchengeschichte, wie Gläubige wirklich bereit waren, an der Wahrheit festzuhalten und eben diese Kompromisse nicht zu tun. Gehen wir mal noch weiter. Wie viele Christen oder Christen, die sich zum Herrn bekennen, sind sogar ohne Druck, also ohne, dass sie dem Tod gegenüberstehen, bereit, an der Messe teilzunehmen? Und da müssen wir aber von der Schrift her sehen, dass das dem Herrn nicht wohlgefällig ist. Es gibt dann auch hier die Verheißung, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Treue zum Herrn konnte also zu grundlegenden Problemen führen. Und der Herr verheißt aber ein verborgenes Manna, eine geistliche Speise, die für andere nicht sichtbar war. Und wir hatten gesehen, dass diese Aufforderung, wer überwindet, dass es da oft um die grundlegende Errettung geht. Das heißt, der Herr Jesus, der sich selbst das Brot des Lebens nennt, er ist diese verborgene Speise, der überwindet. Wer also Buße tut, jetzt zum Beispiel von den Nikolaiten, der wird den Herrn haben, der wird wahre Speise haben, den Herrn als Speise. Wenn er auch materiell Not leiden muss, hat er ihn und darf ihm vertrauen. Dann lesen wir weiter, und ich werde ihm einen weißen Stein geben, und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt. Und was war dieser weiße Stein? Die Möglichkeit eins war, dass es ein Stimmstein war. Diese Stimmsteine gab es von Geschworenen. Und wer einen weißen Stein bekam von der Mehrheit der Geschworenen, der wurde freigesprochen. Also ein Angeklagter, der freigesprochen wurde. Und wenn es nur der Richter diese Entscheidung traf, dann gab es eben einen weißen Stein, der dann für Freispruch stand. Dieser Stein hatte allerdings nicht den Namen des Angeklagten geschrieben. Dann Möglichkeit zwei, es könnte ein Bezug zu den Urim und Tummim sein. Ja, die Urim und Tummim, die zum Beispiel in 2. Mose 28, Vers 30 erwähnt werden, waren ja ein Mittel, um auch den Willen des Herrn zu erfragen. Und übertragen würde es bedeuten, wer Buße tut, der erkennt den Willen Gottes und weiß dann den Willen Gottes. Und Möglichkeit 3, solch ein Stein, und zwar ein Stein mit dem Namen darauf geschrieben, der diente oft als Eintrittskarte, zum Beispiel zu einem privaten Club, oder auch als Eintrittskarte zu einer Siegesfeier. Also wenn zum Beispiel ein Athlet einen Sieg errungen hatte, siegreich hervorging, bekam er diesen Stein, und mit diesem Stein konnte er dann an dieser Siegesfeier teilnehmen. Und das ist die wahrscheinlichste Möglichkeit, nämlich dem wahren Gläubigen wird etwas weit Besseres verheißen. Er kann nicht mehr an den heidnischen Festen teilnehmen. Das ist dem Herrn nicht wohlgefällig. Aber stattdessen wird ihm das wahre Festen der Ewigkeit verheißen, die ewige Gemeinschaft mit dem Herrn. Und auf diesem Stein haben wir eben diesen neuen Namen. In der Bibel gab es oft einen neuen Namen, wenn jemand in eine neue Beziehung zu ihm trat. Und so sagt uns die Schrift, dass wir alle wahren Gläubigen, diesen Stein empfangen werden mit einem neuen Namen. Ja, den kennt niemand, auch wir kennen ihn nicht. Wir werden einen neuen Namen bekommen, wenn wir dann mal bei ihm sind. Das ist ja wunderbar. Auf diesen Stein dürfen wir uns jetzt schon freuen. Aber viel mehr noch auf das, was dieser Stein bedeutet, nämlich, dass wir in der ewigen Gemeinschaft, in der Herrlichkeit bei ihm sein dürfen. Wir haben also die Verheißung, das verborgene Manna und den weißen Stein. Wie ich gesagt hatte, Treue zum Herrn konnte zu Ausschluss aus der Gesellschaft und zu materieller Not führen. Den Treuen wurde geistliche Speise verheißen und wie ich gesagt hatte, er würde dann Zugang zu einem viel besseren Fest bekommen, nämlich ein Fest mit dem Herrn und mit den anderen Heiligen. Was können wir also abschließend aus dem Sendschreiben lernen? Ähnlich wie im Sendschreiben an die Gemeinde zu Smyrna können wir auch hier lernen, treu zu sein, treu in Widrigkeiten, treu in Verfolgung, treu, wenn wir ja herausgefordert sind und wenn wir in der Versuchung sind, Kompromisse einzugehen, die wir nicht eingehen dürfen. Am Glauben festzuhalten, trotz diesen Widrigkeiten und Anfechtungen, außerdem Absonderung zu praktizieren, ja, von Sünde, von der Welt, von religiösem Abfall, von Ökumene, das sollen wir uns nicht beteiligen, von diesem falschen Gottesdienst. Eine Gemeinschaft mit diesem falschen Gottesdienst, eine Beteiligung ist dem Herrn nicht wohlgefällig. Dann Gemeindezucht ernst zu nehmen und auch wie bei Smyrna uns zu freuen auf die Ewigkeit, weil wir auch diese Verheißung haben. Und das ist etwas, was natürlich sich durchzieht durch die Sendschreiben, diese Verheißungen. Und so sind all diese Sendschreiben für diejenigen, die am Wort festhalten, ja, eine Aufforderung und eine Ermutigung zur Freude. Aber die Voraussetzung ist natürlich, dass man wirklich zu denen gehört, die dem Herrn treu sind und nicht zu der Gruppe, die stark ermahnt werden muss. Die soll erstmal Buße tun. Und auch wenn wir zu denen gehören, die dem Herrn nachfolgen, die treu sind, müssen wir uns natürlich trotzdem immer fragen, wo gibt es bei uns Dinge zu korrigieren? Wo gibt es persönlich in meinem Leben Dinge zu korrigieren? Gerade bei Ephesus hatten wir das mit der Liebe gehört. Und ja, wo gibt es andere Bereiche? Und da haben wir diese Sendschreiben, von denen wir durchaus lernen können und von denen wir auch uns hinterfragen können. Und ein Christ sollte immer bereit sein, sich zu hinterfragen und zu wachsen im Glauben, Dinge zu korrigieren und nie zu sagen, ja, ich habe den Optimalzustand erreicht. Puh, ich habe es geschafft. Ja, das ist nicht das, was richtig ist. Und das sollten wir als Gemeinde im Gesamten auch nicht sagen. Ja, dass wir als Gemeinde den Optimalzustand erreicht haben. Denn es gibt keine perfekte Gemeinde und es gibt in jeder Gemeinde Dinge zu korrigieren. Und da sollten wir auch bereit dazu sein. Und das bezieht sich natürlich auf die Leitung der Gemeinde, aber es bezieht sich auch auf den Einzelnen. Denn wenn jemand als Einzelperson Missstände erkennt, hat er vielleicht durchaus die Möglichkeit, auch Dinge zu korrigieren. Es ist nicht so, dass nur die Leitung die Dinge korrigieren kann, sondern manche Missstände beziehen sich ja zum Beispiel darauf, dass manche einsam sind. Und wenn manche einsam sind, kann ja der Einzelne sich auch fragen, wo kann ich für jemand anderes da sein, dass der auch Gemeinschaft haben kann. Ja, da wäre es vielleicht nicht der richtige Weg, zur Gemeindeleitung zu gehen und zu sagen, ja, ich fühle mich einsam, sondern man kann sich einfach fragen, wer ist noch einsam, mit wem kann ich Gemeinschaft haben, wo kann ich die Initiative ergreifen, um diesen Mangel sozusagen in der Gemeinde zu beheben. Dann möchte ich abschließen mit dem Vers Römer 16, Verse 19 bis 20. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden, darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Vielen Dank.